Sie sind da, um zu helfen und uns zu beschützen. Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter. Aber sie werden verstärkt selbst Opfer von Gewalt und verbalen Attacken. Sie werden angepöbelt, als ob kein Mensch in der Uniform steckt. Bundesinnenminister Seehofer reagiert darauf jetzt mit einer neuen Kampagne. Aber hilft das? Und warum nehmen die Angriffe zu? Beleidigt, bespuckt, bedroht. Kein Respekt vor Polizei und Helfern. Das ist unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Gerda Hasselfeld ist bei uns, sie ist Präsidentin vom Deutschen Roten Kreuz. Aber Sie kennen sie sicherlich aus ihrer vorigen Funktion noch als CSU-Landesgruppenchefin. Aber sie war natürlich auch vorher schon Minister und viele Jahre lang im Bundestag. Herzlich willkommen. Irene Mihalic ist bei uns, innenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. 20 Jahre hat sie als Polizistin gearbeitet, im vergangenen Jahr auch promoviert über polizeiliche Einsätze, also Frau Dr. Kriminologin. Jörg Radek ist bei uns stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Er unterstützt die neue Kampagne des Innenministers, war heute auch bei der Vorstellung dabei. Und noch eine promovierte Kriminologin haben wir dabei, Janina Dressler, Beauftragte für Gewaltprävention der Berufsfeuerwehr Berlin. Sie hat eben über Gewalt gegen Rettungskräfte, das war ihr Thema. Und sie sind Feuerwehrfrau der Freiwilligen Feuerwehr Charlottenburg-Nord. Genau. Also wir haben ja Polizei und Rettungssanitäter und Feuerwehr an einem Tisch und reden über dieses Thema, was viele beschäftigt und interessiert und auch viele so sprachlos macht. Frau Dressler, wie erklären Sie sich das und was erhören Sie von Ihren Kollegen? Wo merken Sie, dass es verstärkt Angriffe ja gegen Feuerwehr gibt? Was macht Ihnen das Leben schwer?
Also ich bin jetzt seit 3 Monaten im Amt. Das ist ja eine neue Stelle bei der Berliner Feuerwehr. Und wir haben jetzt in diesem Jahr schon den 80. Fall gezählt von tätlichen Angriffen gegenüber der Feuerwehr. Und das ist natürlich ein Bereich, in dem man eben sagen muss, das ist absolut zu viel, das ist indiskutabel, das kann so nicht sein. Und das ist die ganze Brandbreite. Also man kann sagen, das geht eben bei der Beleidigung los. Letztens hatten wir einen Fall, da hat derjenige nicht nur im Straßenverkehr eben unsere Rettungskräfte beleidigt, sondern ist dann eben auch noch hinter denen her auf die Wache gefahren und hat dann dort vor der Tür weiter gepöbelt, randaliert, wie auch immer. Und das kann eine Bedrohung mit einem Messer sein, also mit gefährlichen Waffen. Oder das sind die Silvesterfälle, wo wir eben mit Böllern, mit Raketen, mit Molotow-Cocktails beworfen werden teilweise. Es ist viel.
Und das ist mehr geworden?
In den 3 Monaten kann ich es jetzt natürlich nicht sagen. Okay, ja. Und ich bin auch zu jung, um jetzt die Entwicklung der letzten 25 Jahre beurteilen zu können. Aber ganz sicherlich ist es so, dass es im letzten Jahrzehnt ganz bestimmt eine Änderung gegeben hat. Also irgendetwas hat sich verändert. Das ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung von wenigen, sondern man merkt das in der ganzen Bundesrepublik und es ist auch ein internationales Phänomen. Das geht den anderen Industrienationen, den westlichen, nicht anders als uns.
Also der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau ist nicht mehr sozusagen allein durch, wenn jemand kommt mit der Uniform, das ist nicht mehr eine Autorität.
Das kann man so verallgemeinert sicherlich nicht sagen. Also bei den meisten Leuten ist es schon noch so, glücklicherweise. Aber man merkt eben so gewisse Tendenzen, dass es einfach Personen gibt, denen das vollkommen egal zu sein scheint und die der Meinung sind, dass man eben gerade dort dann auch ausfallend werden darf, weil man keine Konsequenzen zu befürchten hat.
Über Konsequenzen und Möglichkeiten, wie man das ändern kann, reden wir natürlich auch. Herr Radek, was ist Ihre Erfahrung? Was erleben Polizisten? Wenn man das liest, dann hat das zugenommen. 11.000 Übergriffe gab es im 2018, tägliche Angriffe gegen Polizei, Feuerwehr und alle zusammengenommen. Was berichten Ihnen die Kollegen?
Ja, wenn wir diese über 11.000 Fälle runterbrechen, sind das immerhin 38 Fälle pro Tag. Und das sind nicht nur Fälle des typischen, ich wehre mich jetzt gegen eine polizeiliche Maßnahme, sondern das sind schon die Angriffe. Das ist die Situation, der Polizist fragt nach dem Ausweis und er wird geschlagen, unvermittelt. Es sind diese Fälle, die ohne Ankündigung, wo die Einsatzkräfte in eine Situation geraten, die sie eigentlich als friedlich beurteilen, auf die sie auch als vorbereitet sind, aber auf einmal unvermittelt Gewalt gegenüberstehen. Gewalt, genau wie das beschrieben wurde, mit der Beleidigung, mit dem Bespucken, aber auch Gewalt mit körperlicher Kraft, mit gefährlichen Werkzeugen, auf dem Heimweg auch, weil Kollegen in Uniform nach Hause fahren, unvermittelt im ÖPNV angefallen werden. Also das sind die Fälle, die die Kollegen berichten. Das sind noch nicht die Fälle von der Bereitschaftspolizei, die am Wochenende erleben in Auseinandersetzung mit gewalttätigen Fußballfans. Die sind das noch nicht mal, sondern es sind wirklich die Fälle unvermittelte Gewalt.
Also das, wo Sie sagen, das hat die Breite der Gesellschaft erreicht eher?
Man kann es nicht gruppenspezifisch irgendwie zuordnen. Es ist der Anlass, man wird zu einer Familienstreitigkeit gerufen, da gehen die Kollegen schon mit einem gewissen Szenario natürlich an die Tür, keine Frage. Aber es sind auch die Fälle, und es ist auch nicht nur die Polizei, das will ich an dieser Stelle jetzt schon mal sagen, es sind auch beispielsweise die Verkehrsbetriebe, es sind die Busfahrer, es sind die Angriffe auf Zugschaffner der Deutschen Bahn. Das sind ja auch nun nicht gerade die Protagonisten, die als Ausübung der staatlichen Gewalt gegenüberstehen.
Okay. Frau Hasselfeld, wie ist es bei den Rettungssanitätern? Wenn die kommen, ist man doch eigentlich nur dankbar, dass schnell jemand kommt und einem hilft, weil man in der Not ist.
Was erleben Sie? Müsste man eigentlich meinen. In vielen Fällen oder in den meisten Fällen ist es auch so. Aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten schon, dass es zugenommen hat, auch bei den Rettungskräften. Wobei wir unterscheiden müssen zwischen denen, die gaffen, die mit den Handys Fotos machen, die keine Rettungsgassen bilden, also die Rettungskräfte behindern, und denen, die tatsächlich beleidigen, beschimpfen, Rettungswegen auch beschädigen. Also das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber bei beidem, berichten uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat das zugenommen.
Also da wird Arbeit einfach behindert, weil Menschen es nicht besser wissen? Oder wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass es in manchen Fällen, also bei den Leuten, die jetzt Fotos machen, die nicht gleich die Rettungsgasse bilden und so, nicht unbedingt ganz bewusst ist, sondern dass das häufig auch unbewusst ist, dass sie dann schnell noch hinter dem Rettungswagen auch hinterherfahren und damit erst recht dann nachkommen die Rettungswegen behindern, dass sie meinen, jetzt haben sie eine Sensation und müssen ein Foto machen oder einfach gaffen. Das, glaube ich, ist eher unbewusst. Aber das andere, wenn dann beschimpft, beleidigt, mit Gewalt auch tätlich angegriffen wird, das ist schon bewusst, das ist Pöbelei, das ist teilweise unter Alkoholeinfluss, auch bei Diensten, die von ehrenamtlichen Leuten geleistet werden, beispielsweise auf Festivitäten und Ähnlichem. Und das ist dann schon sehr, sehr bitter, zumal wir ja das ehrenamtliche Engagement in allen Bereichen auch brauchen. Ja.
Ja, ist nicht einfach. Frau Mihalic, ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben lange als Polizistin gearbeitet, in Köln auch. War das damals auch schon ein Thema? Sie sind ja jetzt seit einigen Jahren im Bundestag, aber war das damals, sagen Sie, es ist nichts Neues?
Also ich würde erstmal sagen, es ist nichts Neues. Ja, was neu ist, dass man das Thema jetzt endlich ernst nimmt. Das finde ich erst einmal gut, das finde ich begrüßenswert, dass wir jetzt eine breite politische, aber auch gesellschaftliche Diskussion darüber haben, dass Gewalt gegen Rettungskräfte, gegen Einsatzkräfte, gegen Polizistinnen und Polizisten, dass sowas überhaupt existiert, ja, und dass man etwas dagegen unternehmen muss. Das hat es nämlich über viele, viele Jahre hinweg nicht gegeben. Ich war 20 Jahre im Polizeidienst und ich kann mich noch gut erinnern an auch Berichte von älteren Kolleginnen und Kollegen, die schon deutlich mehr Diensterfahrung hatten als ich damals, als ich angefangen habe, die auch berichtet haben, ja, dass sie Gewalterfahrung gemacht haben. Also das ist jetzt für mich als Polizeibeamtin, als ehemalige Polizeibeamtin kein neues Phänomen. Aber dass dem jetzt auch Rechnung getragen wird, dass man auch darüber spricht und dass man sich darüber austauscht, wie können wir unsere Einsatzkräfte, die einen wichtigen Dienst halt eben für die Gesellschaft leisten, wie können wir diese Leute bestmöglich schützen? Und diese Debatte ist neu und deswegen schaut man jetzt auch genauer hin. Und weil man jetzt auch genauer hinschaut, wird natürlich auch über bestimmte Phänomene nochmal anders diskutiert. Aber das ist so, ist es erstmal gut.
Also was Positives, das würden Sie auch sagen, wenn Sie jetzt sagen, jetzt gibt es eine neue Kampagne für ein sicheres Deutschland, da soll so gezeigt werden, dass sozusagen hinter dieser Uniform ein Mensch steckt. Mhm. Ist das ein Ansatz, der besonders wichtig ist Ihrer Meinung nach? Weil viele Leute einfach die Uniform sehen, Sie haben es ja auch beschrieben, und dann gar nicht anerkennen, dass da wirklich jemand ist, der auch verletzlich ist.
Ja, viele scheinen damit ein Problem zu haben, tatsächlich, das zu sehen, dass eben hinter der Uniform jemand steckt. Ich wünsche es mir, dass das der richtige Ansatz ist und dass das der richtige Weg ist, da eben genau die Aufmerksamkeit drauf zu legen und zu lenken. Ob es hilfreich ist, werden wir dann sehen mit der Zeit, denke ich. Aber ich finde den Ansatz erstmal gelungen, ja.
Und wie erklären Sie sich, dass der Blick so, ja, dass es eben nötig ist, überhaupt so eine Kampagne zu machen?
Also ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft stark individualisiert ist. Also viele Leute sind wirklich sehr mit sich selbst beschäftigt, teilweise gezwungenermaßen. Die müssen ums eigene Überleben kämpfen. Wir haben die Einkommensschere, die immer weiter aufgeht. Das bedeutet, viele Menschen sind tatsächlich auch überhaupt nicht mehr in der Lage, zum Beispiel ein Ehrenamt auszuüben, weil die einfach so mit dem eigenen Überleben beschäftigt sind, dass es gar nicht möglich ist. Und denen fehlt dann oftmals das Verständnis dafür, was ist Ehrenamt eigentlich und was bedeutet das? Also wir erleben das häufig, dass den Leuten überhaupt nicht klar ist, dass es einen Unterschied zwischen Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr gibt. Das wissen die gar nicht. Und entsprechend ist das natürlich auch schwierig, dann eine Haltung dazu zu entwickeln. Aber
Ist das so, Frau Hasselfeldt? Würden Sie auch sagen, das ist ein Trend, der zur Gesellschaft gerade passt? Und, oder wie erklären Sie sich das? Das ist so. Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt eben Leute, die machen das, weil sie es nicht irgendwie nicht anders wissen. Die machen das jetzt nicht unbedingt bösartig. Aber so die Haltung gegenüber Menschen in Uniform, was hat sich da geändert?
Ja, das müssten Psychologen und Soziologen wahrscheinlich beantworten. Ich glaube, dass das schon richtig ist. Es hat sich viel individualisiert. Manche haben nicht mehr das Gespür für den Dienst.
Der Gemeinschaftssinn fehlt da
genau.
Einfach.
Ja. Und vielleicht auch die Tatsache, dass man in Uniform irgendwo dann doch sehr staatsnah ist und es dann cool ist, wenn man da ein bisschen dagegen hält. Aber wie gesagt, psychologisch und soziologisch kann ich das so nicht beweisen. Ich persönlich begrüße nur diese Kampagne sehr, weil einfach bewusst gemacht wird. In der Gesellschaft jedem bewusst gemacht wird. Erstens, da stehen Menschen dahinter, hinter diesen Diensten. Und zum Zweiten, sie behindern ja auch die Rettung von Menschen. Ja, also ob das im Feuerwehrbereich ist, ob das im Verkehrsbereich ist, ob das im Sanitätsbereich ist, sie behindern die Menschen daran, anderen zu helfen, ja teilweise Leben zu retten, ja. Und dieses bewusst zu machen, das hoffe ich auch, dass mit dieser Kampagne geschieht. Ich teile die Meinung, dass neben der Tatsache, dass es schon mehr geworden ist, glaube ich, weil sich eben die Gesellschaft ein Stück weit verändert hat, das Bewusstsein jetzt stärker ist. Und das begrüße ich auch, dass man darüber redet. Denn nur dann, wenn sich in den Köpfen der Menschen was bewegt, werden wir auch das in Grenzen halten können oder reduzieren können. Mit Strafen alleine werden wir das nicht schaffen.
Da kommen wir gleich nochmal zu, ob härtere Strafen sinnvoll sind.
Ja, also das... Also diese Kampagne, also Frau Hasselfeldt, ich bin da nur verhaltensskeptisch, ja, dass eine solche Kampagne tatsächlich auch etwas verbessern kann. Weil ich frage mich immer, wen erreicht man eigentlich mit so einer Kampagne? Und wenn wir uns den Polizeiberuf anschauen, auch wenn wir uns den Feuerwehrberuf anschauen oder auch das gesellschaftliche Ansehen von Notärztinnen und Ärzten, Rettungssanitätern, dann stellen wir halt eben fest, es sind hoch angesehene Berufe, ja, die eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz, einen hohen Stellenwert haben, ja, und wo die Leute wirklich sagen, das sind Leute, die leisten ja einen ganz wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft. Und also das ist, glaube ich, im großen Konsens ist es eigentlich sehr, sehr unumstritten. Und wenn wir uns dann anschauen, wer eigentlich diese Einsatzkräfte angreift und in welchen Situationen diese Einsatzkräfte angegriffen werden, dann stellen wir fest, da ist Alkohol im Spiel, da sind häufig Drogen im Spiel, da spielen auch psychische Erkrankungen sehr oft eine Rolle. Ja, also das sagen uns zumindest die verschiedenen Studien, eine davon hat ja auch Frau Dressler gemacht. Und dann stellen wir fest, dass es Menschen sind, die in einer Ausnahmesituation sich eben befinden. Ja, und wenn wir die erreichen wollen, ich glaube, die erreichen wir eben nicht mit so einer Kampagne. Ich sag gar nicht, dass es schlecht ist, ja. Also im Zweifelsfall ist sie unschädlich, ja. Aber ich glaube nicht, dass man die Menschen damit erreicht, die man eigentlich erreichen müsste, um die Gewalt zu reduzieren.
Also es ist eine Kampagne, wo Videospots gezeigt werden, also Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei. Einer sagt da zum Beispiel, ihr bekommt nicht mit, dass unter der Uniform ein Mensch ist. Es sind also Porträts von verschiedenen Rettungskräften und Polizisten. Und es gibt dann auch, Herr Radek, es gibt dann einen Anstecker, das ist so ein Blaulicht. Mhm. Das wirkt ja, ist das was den Polizisten hilft oder das wirkt ja fast so ein bisschen niedlich?
Also was dem Polizisten hilft, ist, dass man gesellschaftlich ein Verständnis für die Situation hat. Wir haben als Gewerkschaft Polizei auch eine Aktion gehabt, auch Mensch hieß die. Die sollte genau dieses mit unterstützen, dass es nicht nur der Uniformträger ist, sondern dass es der Familienvater ist, dass es der Onkel, der Schwager ist, mit dem man zusammen zum Fußball auch geht. Ob die Sticker sein müssen, das müssen Werbeleute an der Stelle mit betrachten, denke ich mal. Aber bei der Diskussion, die eben auch geführt wurde, ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied. Polizei ist darauf trainiert, mit Gewalt sich auseinandersetzen zu müssen. Polizei wird in ihrer Ausbildung bereits schon durch Situationstrainings darauf hingeführt, dass sie mit solchen Konflikten umgehen kann. Das ist aber bei den Rettungskräften schon etwas ganz anderes. Das ist bei den Angehörigen von Sozialbehörden, die jemandem eine Leistung absprechen müssen, ist das was ganz was anderes. Da kommt diese Gewalt noch ganz anders an. Von den Polizisten, ja, wir erleben das, aber wir müssen auch damit professionell umgehen. Das ist auch ein Teil unseres Berufsrisikos. Wir machen darauf aufmerksam, dass unter der Uniform auch ein Mensch steckt. Aber es gibt noch die andere Qualität, die Angriffe gegen diejenigen, die berufen sind, zu helfen und zu retten. Und ich denke, das ist etwas, das kann man noch ansatzweise erklären mit einem psychisch Kranken. Aber bei mir hört der Erklärungsansatz da auf an der Stelle. Weil wo führt das denn hin? Wo führt hin, wenn die Angriffe bereits gegen diejenigen geführt werden, die damit umgehen können? Wo ist denn da noch eine Grenze?
Und es sind ja auch nicht alle, die psychisch krank oder intoxikiert sind. Also
das wäre nämlich jetzt meine Frage. Also würden Sie der Frau Mihalisch zustimmen, dass es vor allen Dingen halt eben Alkoholisierte sind oder Menschen, die psychische Probleme haben?
Sehr häufig, durchaus, natürlich, aber eben nicht alle. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen auf der einen Seite Fällen, die sich hocheskalieren, die also in irgendeiner Form eine Dynamik beinhalten, die dann eben sich hochschraubt, weil das hat meistens den Vorteil, die könnte man theoretisch auch noch wieder deeskalieren. Mhm. Es gibt aber auch genügend Fälle, da können sich die Leute so einwandfrei verhalten, wie sie wollen. Das sind vorsätzliche Straftaten. Ja. Und das ist vollkommen egal, ob ich da jetzt als Feuerwehrmann geschult reingehe oder nicht, oder ob ich als Polizist genau darauf vorbereitet bin oder nicht, weil wenn der Täter von hinten kommt und ich ihn nicht sehen konnte, habe ich schlicht und ergreifend keine Chance dagegen. Mhm. Und das ist immer das, wo es dann eben auch in der Kriminologie spannend wird, sage ich mal, wenn man eben nicht nur da den Betrunkenen in der U-Bahn-Station hat, der um sich schlägt. Ja, damit rechnen auch die Feuerwehrleute inzwischen, dass das passieren wird. Die nähern sich denen auch ganz anders. Sondern dass es eben schlicht und ergreifend auch Situationen gibt, aus denen kann man nicht entkommen. Und das ist das Problem.
Sie haben ja jetzt gesagt, die Polizei ist gewohnt, mit Gewalt umzugehen, muss das auch lernen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Hasselfeld? Haben Sie inzwischen schon, gibt es Trainings, gibt es Maßnahmen, wo Sie Ihre Mitarbeiter gezielt jetzt auch schulen auf genau solche Probleme und Attacken?
Wir versuchen das mittlerweile aufzuholen. Aufgrund der Situation mit konkreten Schulungen in Richtung Deeskalation, Konfliktbewältigung in solchen Fällen. Wir haben natürlich das Problem, dass wir nicht nur Hauptamtliche haben, sondern eben auch ehrenamtlich Tätige. Auch die müssen wir erreichen mit solchen Schulungen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir machen das mittlerweile beim Roten Kreuz.
Also das heißt, Sie reagieren darauf.
Ja, genau.
Frau Mihalisch, ist es nicht sinnvoller, Polizisten und Rettungskräfte ja zu schulen, auszustatten? Ist das nicht viel sinnvoller als jetzt so eine Kampagne zum Beispiel?
Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun. Also Rettungskräfte zum Beispiel auch mit solchen Deeskalationstrainings oder halt das, was Sie auch angesprochen haben, ne, diese Konfliktbewältigung, dass man ihnen halt eben auch entsprechende Fähigkeiten mit an die Hand gibt. Ja, das fängt bei der Kommunikation an, über die Bewältigung im Einsatz, halt eben mit entsprechenden Situationen adäquat umzugehen oder zumindest so lange umgehen zu können, bis Hilfe eintrifft, zum Beispiel seitens auch der Polizei. Ja, also das ist auch immer wichtig, dass man da halt eben auch zu einer engen Zusammenarbeit kommt. Und die Ausstattung ist natürlich auch also ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Also bei der Polizei natürlich vor allem, da reden wir ja auch besonders häufig drüber, aber natürlich auch bei den Rettungskräften, dass sie natürlich ihre Aufgabe erfüllen können, ja, also auch in so einer Situation.
Und was heißt das konkret? Was müsste da verbessert werden oder welche?
Die Personaldecke.
Ja. Zum Beispiel. Okay. Also vor allen Dingen also auch die Personaldecke und
aber das jetzt, ob da jetzt nur 5 oder 10 Feuerwehrleute stehen, die angepöbelt werden, das hilft doch dann nicht gegen den, der angepöbelt.
Ja, natürlich haben wir im Rettungsdienst mehr Übergriffe, weil sie da meistens nur zu zweit am Ort sind und mit einem Löschfahrzeug sind man eben dann doch meistens zu 6 oder zu 8, je nachdem. Klar, also hat das schon auch einen Einfluss auf eine Hemmschwelle der Täter. Aber für die Mitarbeiter intern würde das unheimlich viel bedeuten, wenn die Personaldecke nämlich so ausgerüstet ist, dass sie mit genügend Autos und mit genügend Personal immer rechtzeitig zur Stelle sein können, dann hilft das durchaus der Sache, dass wir zum Beispiel auch von der Polizei sofort Unterstützung anfordern könnten und nicht lange warten müssen, bis ein Streifenwagen verfügbar ist, zum Beispiel.
Also das wird Ihnen helfen, Herr Radek. Das ist ja sicherlich auch das, was Sie immer fordern. Bessere Ausrüstung und mehr Stellen, oder?
Ja, das ist ein Dreiklang und ich will das auch heute auf diese Kampagne nochmal beziehen. Das hätte ein Gewerkschafter sagen können, wir wollen die schützen, die Gesellschaft schützt. In diesem Falle hat es der Minister gesagt, ich bin mit dem Minister nicht immer einer Meinung, aber an dieser Stelle ist das durchaus korrekt. Nur man muss sich auch die Wechselwirkung von solchen Worten bewusst werden. Da wird natürlich auch der Polizist im Einsatz drauf gucken und sagen, habe ich eine ausreichende Ausstattung dabei? Bin ich geschützt? Warum gibt es nicht eine persönliche Ausstattung an Spuckhauben für bestimmte Einsätze? Warum gibt es nicht vernünftige, ausreichende Schutzausstattung?
Also Spuckhaube ist eine Haube, die man anzieht, damit man nicht angespuckt wird?
Nein, denjenigen, den ich in Gewahrsam nehme, überziehe ich die Spuckhaube, damit er nicht spucken kann. Weil ich weiß, weil ich aus Erfahrung weiß, es könnte jemand sein, der uns anspuckt. Und wir wissen ja auch, Infektionskrankheiten werden über Spucke weiterverbreitet. Also das wäre so etwas. Das wäre so etwas. Und da werden wir genau hinschauen, dass es nicht nur alleine bei diesem Kampagnenfilm bleibt, sondern auch, wie sieht der ganz konkrete Schutz aus bei den Rettungsdiensten, bei der Polizei.
Also, dass man nicht nur ankündigt, sondern halt eben da mehr tut. Genau. Mangelt es Ihnen denn auch an Ehrenamtlern wahrscheinlich immer, oder? Also würde das auch helfen?
Ich glaube, dass bei uns das Personalproblem, also die Anzahl der Helferinnen und Helfer im Rettungsbereich nicht das Hauptproblem ist. Wir haben einen kleinen Engpass bei den Notfallsanitätern, weil da die Ausbildung neu geregelt wurde und da ein Jahr mehr oder weniger weggefallen ist. Eine hochqualifizierte Ausbildung, bei der sich auch viele Interessenten melden. Also das würde ich momentan nicht als das Hauptproblem jetzt in diesem Zusammenhang sehen. Es mag regionale Unterschiede geben und eben dieses eine Jahr fehlt. Wir haben auch bei uns gelegentlich diese Diskussion um Schutzwesten und Ähnliches. Das ist bei den Rettungskräften bei uns noch, also jetzt nicht eingeführt. Es wird gelegentlich mal diskutiert, aber derzeit haben wir das nicht. Ich glaube persönlich auch derzeit ist es bei den Rettungskräften nicht notwendig. Mhm.
Ist ja auch eigentlich eine merkwürdige Diskussion, dass man sagt, Rettungskräfte müssen sich noch stärker schützen. Gucken wir nochmal auf die Gewalt ausüben, die pöbeln, die beleidigen. Also wo konnte man die erreichen? Sie haben durch diese Kampagne, vielleicht erreicht man ein paar, aber wo könnte man ansetzen? Haben Sie einen Punkt, wo Sie sagen, wo Sie auch vielleicht aus einer Erfahrung wissen, ja, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt oder wenn man sie, oder muss man sie einfach hart bestrafen, muss man einfach sagen, mit denen will ich auch gar nicht mehr diskutieren, da muss es eine harte Strafe geben, das ist das Einzige, was funktioniert.
Also das mit den harten Strafen ist ja immer so eine Sache. Wir wissen ja auch aus Zeiten der Inquisition schon, dass auch die Todesstrafenandrohung nicht zwangsweise dazu führt, dass keine Morde mehr durchgeführt werden. Viel wichtiger ist ja die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Strafe folgt. Ne? Also wie wahrscheinlich ist das, wenn ich eine Tat begehe, dass ich dann hinterher auch dafür belangt werde? Und die Wahrscheinlichkeit ist im Moment einfach noch deutlich zu gering. Das ist ganz klar.
Weil es nicht angezeigt wird oder weil es nicht verfolgt wird?
Weil vieles schon nicht angezeigt wird. Und wenn es dann auf dem Wege der Anzeige zum Strafverfahren ist, wird viel noch eingestellt. Das ist auch ein Prozess, an dem wir noch arbeiten. Mhm. Dass zum Beispiel das öffentliche Interesse nicht mehr einfach so verneint werden kann in solchen Fällen. Das ist sicherlich der Haupteinstellungsgrund gewesen bisher. Wir haben aber auch noch nicht immer so die das Material, um das tatsächlich gut zu einem Urteil bringen zu können. Also manchmal ist da die Justiz auch noch, wir müssen mit denen noch besser zusammenarbeiten, noch besser kooperieren. Also ich glaube, inzwischen gibt es sogar viele in der Justiz, die da gerne was voranbringen würden, die gerne mal Präzedenzfälle schaffen würden. Aber eben dadurch, dass die Meldebereitschaft im Moment noch äußerst gering ausgeprägt ist, können wir denen noch nicht richtig Material bieten.
Also das heißt, die Feuerwehrleute, die beleidigt werden, die melden das nicht unbedingt. Die erzählen das zwar den Kollegen, aber sie würden daraus machen keine Anzeige.
Das ist bis jetzt richtig gewesen, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass hinterher etwas passiert, gering war. Also die Chance, dass da sich was ändert, war einfach nicht Motivation genug, um da vorzugehen. Ich habe schon den Eindruck, dass sich das jetzt ändert und dass wir da jetzt auch auf einer anderen Basis unterwegs sind. Aber das ist natürlich ein Prozess, der dauert.
Das geht nicht von heute. Geht das auch für die Polizei? Dass die Kollegen das denken, ach, ich melde das mal nicht. Ich erzähle das zwar vielleicht zu Hause oder meinen Kollegen, aber eigentlich melde ich nicht, wenn mir gegenüber was passiert.
Es kommt darauf an, das ist ein ganz individuelles Empfinden dann auch an der Stelle. Es gibt Kollegen, die sagen, okay, mal wieder all cops are bastards gehört. Das kann ich auch übersetzen in 8 Cola und 8 Bier. Also die so eine gewisse Lamoyanz da abgelegt haben und sagen, komm, ist mir egal an der Stelle. Aber es gibt auch Kollegen, die sagen, so jetzt haben wir einen Strafrechtsparagrafen, warum wird der nicht von der Justiz konsequenter angewandt? Das kann dann ein Problem in der Dokumentation sein, keine Frage. Aber dann stoßen wir auch immer wieder auf das Argument, ihr seid ja dazu eingestellt worden, ihr seid dazu ausgebildet worden, ihr müsst auch im gewissen Sinne das aushalten können. Und ich glaube, das Maß des Aushaltens ist etwas ganz Individuelles und ich erwarte von den Kollegen, dass sie das auch sehr objektiv betrachten. Und wenn sie aber zu dem Schluss kommen, ich bringe es zur Anzeige, dass es dann auch von seitens der Behörden auch unterstützt wird und verfolgt wird.
Und die Unterstützung vermissen Sie im Moment?
Da, wo es passiert, findet es schon statt, aber ich könnte mir da durchaus noch mehr vorstellen, da ist noch Luft nach oben.
Okay, ja, wir haben ein härteres Gesetz seit 2017 im April. Da haben Grüne und Linken dagegen gestimmt. Es geht um härtere Strafen, halt eben gegen solche Attacken. Warum haben Sie dagegen gestimmt, Frau Mihalic?
Weil wir nicht der Auffassung sind, dass es irgendetwas Positives bewirkt. Also man muss sich ja mal die ganze Debatte vorstellen, die Debatte in dem Kontext, in dem das Gesetz halt eben vorgestellt worden ist. Und es ist halt eben die Hoffnung damit verbunden worden, wenn wir eine höhere Strafe androhen für solche Angriffe, dass dann halt eben auch die Gewalt zurückgeht. Ja, und jetzt haben wir die neue Kriminalstatistik aus dem Jahr 2018 und wir stellen fest, es ist überhaupt nicht zurückgegangen. Ja, also das heißt, unsere Befürchtung.
Ist das nicht auch ein bisschen schnell?
Ja, natürlich. Es ist ja auch anders gezählt worden. Also auch so lassen sich die Zahlen natürlich erklären. Auch das muss man natürlich korrekterweise dazu sagen. Aber der Punkt ist ja, wenn Sie eine höhere Strafe androhen, dann verbinden Sie damit halt eben automatisch die Hoffnung, dass sich irgendwelche Leute davon abschrecken lassen. Und wenn wir uns dann halt eben anschauen, in welchen Situationen es halt eben zu Übergriffen kommt, ist völlig richtig. Es sind nicht nur Alkoholisierte und es sind nicht nur Stresssituationen, in denen so etwas entsteht. Aber in allererster Linie sind es sehr häufig oder zumindest bei den polizeilichen Einsätzen eben Taten, die eben in einer bestimmten Einsatzsituation verübt werden, im Affekt oder die meisten Gewaltstraftaten passieren halt eben, werden nicht von langer Hand geplant, sondern passieren halt eben im Affekt. Und wir sind der Auffassung, dass sich halt eben ein solcher Straftäter, der dann in einer solchen Situation eine Straftat begeht, sich nicht vorher nach dem Strafgesetzbuch erkundigt und schaut, ist die Strafandrohung jetzt höher oder niedriger. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Straftaten, die gegen Polizeibeamte und auch gegen Rettungskräfte verübt worden sind, schon immer bestraft werden konnten. Das heißt, das heißt, es ist immer von einer strafrechtlichen Schutzlücke die Rede gewesen, die aber so eigentlich nicht existiert hat, weil Körperverletzung war schon immer strafbar, Beleidigung war auch schon immer strafbar und es gab im Strafgesetzbuch auch schon immer die Möglichkeit, die Person, also die Einsatzkraft oder den Polizisten so zu würdigen oder diesen Umstand so zu würdigen, dass es sich hierbei um eine Einsatzkraft handelt. Da hat Frau Dressler natürlich nicht ganz unrecht, wenn sie sagt, da ist natürlich in der Zusammenarbeit mit der Justiz noch irgendwie Gesprächsbedarf und Luft nach oben. Aber die vielbeschworene Schutzlücke, die halt eben konstatiert worden ist, die hat so nie existiert. Und deswegen ist es eigentlich eine Scheindebatte und wir hatten uns eher Lösungen gewünscht, die auch tatsächlich dazu führen, die Gewalt zu reduzieren.
Okay, das haben wir ganz anders gesehen, weil wir auch als Gewerkschaft Polizei diesen Impuls gesetzt haben. Es ging uns nicht darum, dass es einen Strafparagrafen schon gab bei Widerstandshandlungen, das ist uns allen klar gewesen. Aber es ging insbesondere um den Moment, wo nochmal diese Handlung überhaupt nicht vorlag, sondern als Beispiel ein Polizist, der einfach nur bei einer Verkehrslenkungsmaßnahme eingesetzt ist, aus einem fahrenden Auto mit einer Flasche beworfen ist. Nur weil er als er wird ja nicht beworfen, weil er in Zivil dort steht. Er wird beworfen, weil er als Zielscheibe für diesen Staat genommen wird. Und genau das ist die Lücke gewesen, die wir gesehen haben. Und deswegen sind wir auch froh, dass dieser Strafrechtsparagraf eingeführt wurde. Dass dann noch bei der Justiz jetzt nachjustiert werden muss und gesagt wird, die müsst ihr ihn auch mal anwenden. Das ist jetzt noch eine andere Frage. Aber ich bin froh, dass es diesen Paragrafen gibt und es muss nur konsequent angewandt werden.
Ich finde es auch richtig. Ich habe auch dafür gestimmt. Und ich finde es nach wie vor richtig. Was wollen Sie denn sonst tun? Eine Alternative dazu fehlt mir bislang.
Die Alternativen haben wir gerade gehört. Haben wir gerade darüber gesprochen,
Reicht alleine. Ich glaube, dass es eines von verschiedenen Maßnahmen ist, um das Bewusstsein in der Bevölkerung für Beleidigungen, für Beschimpfungen von Rettungskräften, von Polizeibeamten, Feuerwehrleuten und so weiter, von Helfern in der Gesellschaft einfach zu respektieren. Und da gehört schon auch vom Rechtsstaat deutlich gesagt, was ist erlaubt in diesem Land und was nicht. Und wenn es nicht erlaubt ist, wie wird es dann bestraft und sanktioniert? Schaut der Staat einfach zu? Oder sagt er auch deutlich in der Gesetzgebung und dann auch eben in der Verfolgung, in der Rechtsprechung, so nicht. Und deshalb musst du entweder was bezahlen oder bei schweren Vergehen eben auch mit Freiheitsstrafe rechnen.
Also wertet das sozusagen die, ja, die Position der Helfenden und der Rettungskräfte auf, so ein Gesetz?
Ja, eindeutig. Ja. Eindeutig. Und nach einem Jahr Wirkung kann man, also nach einem Jahr jetzt in Kraft treten des Gesetzes, kann man noch nicht die Wirkung absehen. Es ist völlig unmöglich. Sie haben ja selber gesagt, ja, dass sich auch die Grundlagen der Zählung geändert haben. Auch dies kommt zusätzlich noch dazu. Aber selbst nach einem Jahr kann man das nicht machen, weil es auch die Justiz sich erst daran gewöhnen muss, weil die Leute sich daran gewöhnen müssen, das auch tatsächlich anzuzeigen. Und dann muss es auch entsprechend verfolgt werden. Ich bin auch der Meinung, es muss verfolgt werden. Also nur, dass man sagt, das haben wir jetzt erledigt und dann ist schon alles, kann man sich reinwaschen als Politiker. So einfach würde ich es nicht machen.
Ja. Und also es ist halt eben wirklich eine sehr, sehr schwierige und auch sehr komplizierte Diskussion. Und in meiner Wahrnehmung ist das halt eben so, ja, dass es halt eben sehr oft sehr einfach diskutiert wird. Also es wird eine Strafverschärfung durchgeführt. Ja, zusätzlich macht man eine Kampagne. Sind dann schon mal zwei Punkte, genau. Aber damit ist das Problem halt eben nicht gelöst.
Ja, aber trotzdem, die Frage ist, aber löst man das Problem dann eher, wenn man dann der Strafverschärfung nicht zustimmt? Das verstehe ich bei den Grünen jetzt nicht.
Nee, darum geht's ja nicht. Also wir sind uns ja einig in dem Ziel, dass Gewalt gegen Rettungskräfte, gegen Einsatzkräfte, gegen Polizistinnen und Polizisten völlig inakzeptabel ist. Ja. Und dass wir eine Lösung finden müssen, wie wir dieser Gewalt begegnen, wie wir dieser Gewalt Herr werden. Und da gibt's halt eben unterschiedliche Lösungsansätze. Und wir sind der Meinung, das Strafrecht ist hier kein Lösungsansatz, weil es auch vorher schon strafbar war, andere Menschen zu schlagen, zu bespucken, zu beleidigen. Und wenn wir dann auf der anderen Seite ein Problem haben im Vollzug beziehungsweise in der Anwendung des Strafgesetzes, dann müsste man auch da ansetzen und nicht ein neues Gesetz schaffen, wo wir dann wieder ein Problem haben in der Strafanwendung. Also das heißt, das löst das Problem nicht und wir sind eher dafür, einen lösungsorientierten Ansatz zu wählen
und andere Instrumente anzubieten. Wo sagen Sie, was wäre jetzt für Sie, das, wenn Sie sagen, die Kampagne, okay, Strafverschärfung auch nicht, was wäre für Sie das wichtigste Instrument, wo Sie sagen, das machen wir jetzt, damit diese Gewalt aufhört?
Ja, dass man zum Beispiel die Einsatzkräfte entsprechend fortbildet zum Beispiel. Bei der Polizei ist es ja schon passiert, ja, dass man die Ausstattung verbessert, dass man die Personaldecke erhöht, dass man auch die Rettungskräfte entsprechend beschult, ja, dass sie halt eben auf solche Konfliktreaktionen oder Situationen besser reagieren können und professioneller reagieren können, bis Schutz eintritt sozusagen oder bis sie halt eben geschützt werden können.
Aber dann reagiere ich ja auf sozusagen auf das kriminelle Verhalten von anderen.
Genau. Und ja, Frau Plättner, ich sag's mal so, also wenn Sie sich gegen Einbrecher schützen wollen, dann schaffen Sie sich auch ein gutes Schloss an, ja, vielleicht auch eine Alarmanlage und so. Also Sie müssen natürlich das eine machen, ohne das andere zu lassen. Natürlich ist auch strafbar und das muss man konsequent verfolgen. Aber wenn wir eben wissen, dass in der Strafverfolgung das Problem ist und nicht in dem Gesetz, dann müssen wir bei der Strafverfolgung besser ansetzen. Das heißt, die Fälle müssen dann auch gemeldet werden. Dann müssen sie von der Staatsanwaltschaft auch entsprechend verfolgt werden. Da braucht es die Unterstützung von Vorgesetzten, das, was Herr Radek vorhin gesagt hat. Ja, also die dann eben solche Taten auch tatsächlich melden und zur Anzeige bringen. Dann nützt aber kein neuer Paragraph im Strafgesetzbuch in dem Maße, wie es halt eben versprochen worden ist.
Okay, hier sind wir da liegt das nicht Problem einig, schon mal klar. Herr Radek, eine bessere Ausstattung. Ein Thema ist zum Beispiel Bodycams für Polizisten. Wird ja immer wieder diskutiert, gibt es auch diverse Vorschriften für. Also ist das so ein Punkt, wo man sagt, ja, wenn wir solche in dieser Richtung müssten wir viel mehr nachdenken?
Wir haben positive Erfahrungen mit Körperkameras gemacht. Das ist ein probates Mittel, weil der Täter sich vermeintlich in einer Anonymität sieht und aus dieser Anonymität heraus Rettungsdienste, Polizei angreift. Und so haben wir eine Möglichkeit, diesen Angriff zu dokumentieren. Das Beispiel, was ich eingangs nannte, eine ganz normale Identitätskontrolle. Und jemand meint angeblich, zu seinem Ausweis zu greifen. Und in Wirklichkeit holt er nur Schwung, um mit einem Fausthieb gegen den Polizisten zu agieren. Das zeichnet die Kamera auf. Und wir können dann also auch diese Tat strafrechtlich verfolgen. Und es hat auch eine Präventionswirkung. Das muss man ganz deutlich feststellen. Weil eben gemeint wird, bei Gericht steht dann Aussage gegen Aussage, Und dann kommt eben das, was ich eingangs beschrieben habe. Der Polizist hat eine andere Stellung innerhalb der Gesellschaft. Es kommt dann auch noch die Sicht dazu, wer ist jetzt eigentlich hier Täter und wer ist Opfer? Ist der Polizist der Täter vielleicht? Hat er vielleicht durch eine falsche Ansprache jemand provoziert? Da sind unsere Kollegen immer sofort in der Defensive. Und deswegen ist eine Körperkamera ein sehr gutes Mittel, dieses aufzuzeichnen und zu sagen, jawohl, hier gibt es ein korrektes Verhalten und hier gibt es ein widerrechtliches Verhalten von dem, gegen sich die Maßnahme gerichtet hat.
Das ist sinnvoll. Gibt es bei Ihnen Dinge in der Ausrüstung, wo Sie sagen, die bräuchten Sie?
Also bei den Kameras haben wir eben datenschutzrechtliches Problem, weil wir uns ja so häufig im Nahraum von Patienten bewegen. Mhm. Und das sind eben Menschen in einer akuten Notsituation, die meistens in einer medizinischen Notlage auch irgendwo sind. Und da jedes Mal mit einer Kamera reinzugehen, das halte ich für äußerst schwierig. Es ist in der Feuerwehr teilweise ja schon die Lösung gekommen, dass wir eben die Scheiben der Fahrzeuge so ausstatten, dass wir das Steine nicht direkt durchgehen oder dass Raketen eben keine allzu großen Schäden hinterlassen. Demonstrationen sind ja da auch ein beliebtes Beispiel dafür. Ja, mit technischen Mitteln, wir prüfen.
Und Sie in Ihrer Aufgabe als Beauftragte Gewaltprävention, wo setzen Sie denn jetzt an? Also Sie helfen den Kollegen, die Opfer geworden sind von Gewalt und versuchen da zu helfen, aber was machen Sie dann jetzt konkret?
Ja, also ganz konkret bin ich natürlich dabei, die Fälle, die aktuell gerade aktiv sind, die da sind, soweit zu arbeiten, dass den Kollegen geholfen wird, also dass die erstens eine Ansprechstelle schon mal haben, wo sie überhaupt hingehen können. Das war vorher nicht unbedingt der Fall. Ich muss schauen, dass die Einsatznachsorge angeboten werden kann in solchen Fällen. Denn wenn ich so einen Einsatz erlebe, dann habe ich hinterher definitiv Bedarf, in irgendeiner Form eine Einsatznachsorge zu bekommen. Und das muss auch ein automatisiertes System sein. Wir müssen ganz klar die Statistik noch verbessern, also die Datenlage, auf der wir agieren können überhaupt, um da eben auch politisch was zu erreichen, weil Politik funktioniert ja meistens nur auf einer Datenbasis, auf einer Grundlage, nach der man dann entscheiden kann. Die müssen wir bieten und ganz klar natürlich auch Ausbildung. Also auch wir sind natürlich uns bewusst, dass Deeskalation ein Thema ist, aber das ist eben auch ein Trugschluss zu glauben. Jetzt haben wir Deeskalationsschulung für unsere Leute, jetzt wird es spürbar besser, weil man eben immer sagen muss, Deeskalation hat auch seine Grenzen. Wenn wir zum Beispiel dran denken, da ist jetzt jemand, da ist mein Gegenüber, der spricht möglicherweise gar kein Deutsch oder ist eben so weggetreten wegen Drogeneinnahmen, dass er das überhaupt gar nicht, dann, ne? Das ist von vornherein irgendwie aussichtslos.
Das ist dann sozusagen Restrisiko.
Das wird bleiben. Wird bleiben.
Also ganz wird man es natürlich nicht wegkriegen.
Ja.
Das ist auch klar, das haben Sie ja auch schon gesagt. Ich würde gerne mal auf die andere Seite schauen, auf diejenigen, die Gewalt ausüben. Wie kommt es, dass Menschen diese Hemmung, wenn man jetzt nicht nur rein auf Alkohol und psychische Probleme vielleicht schaut, was hat sich geändert, Frau Hasselfeld, Ihrer Meinung nach im Bild von sozusagen den Menschen in Uniform? Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, dass da hat sich was geändert und da müssten wir ansetzen?
Also ich kann das nur vermuten. Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass alles, was mit Uniform und Dienstkleidung zu tun hat, ein Stück weit als staatliche Autorität gilt. Und die staatliche Autorität ist nicht mehr so stark ausgeprägt, wie sie noch in früheren Zeiten war. Dass vielleicht auch durch, wir merken das ja auch bei manchen Leuten an der Sprache, wie miteinander umgegangen wird, dass man nicht mehr so höflich, so zuvorkommend, verbindlich in jedem Fall argumentiert, sondern sehr schnell mit Schlagworten da ist. Es ist durchaus möglich, ich will da dem Internet nicht allzu viel Schuld geben, aber es hat sich in der Kommunikation, in der Gesellschaft schon ein Stück weit was verändert.
Man könnte jetzt altmodisch sagen, da gibt es keinen Anstand und ist keine gute Kinderstube mehr?
Nun, ich will es auch nicht übertreiben, weil das also die Regel ist es, finde ich, nicht. Aber wir sind ja nicht bei der Regel, sondern wir sind bei der Suche nach Ursachen für einen zwar noch oder zurzeit geringen Teil der Gesellschaft, Menschen, die helfen, auf welche Art und Weise auch immer, in ihrer Hilfsarbeit behindert oder sogar beleidigt und tätlich angreift und das alles, was wir besprochen haben. Und insofern ist es schon ein Thema, über das sich die gesamte Gesellschaft unterhalten muss. Und das finde ich wieder diese Kampagne, auch wenn das nicht die Lösung des Problems ist, mir auch klar. Aber es ist ein Stück Mosaikstein zur Lösung dieses Problems, einfach um sich bewusster zu machen, auch hoffentlich bei jungen Leuten in der Schule auch sich bewusster zu machen und sich dann klar zu machen, wir sind eine Gesellschaft, die aufeinander angewiesen ist. Mhm. Und zwar auch die staatlichen Organisationen mit den Ehrenamtlichen und allen Verbänden.
Aber kann es auch damit zu tun haben, bei der Polizei wird oft darüber geredet, dass sozusagen der Schutzmann an der Ecke, dass der nicht mehr so da ist, dass ich eigentlich da keinen persönlichen Kontakt zu habe, dass sozusagen die Sichtbarkeit des Uniformträgers, dass ich den auch kenne, dass ich weiß, ich gehe dahin, dass das abgenommen hat und dass das auch vielleicht dazu führt, dass man denkt, ja, ist mir doch egal, was die da machen.
Das würde ich nicht unbedingt so unterschreiben wollen an der Stelle. Ich glaube, es ist eher der Umgang mit Freiheit. Denn wir dürfen doch feststellen, dass wir in der zivilsten und offensten Gesellschaft in Deutschland leben, die wir hier auf deutschem Boden hatten. Und gleichzeitig müssen wir aber beklagen, dass eben staatliche Institutionen, Rettungsdienste, Uniformträger, ich komme nochmal zurück auf die in den Zügen auch, dass die angegriffen werden. Dass es offensichtlich ein Problem damit geht, einhergeht, wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Und da müssen wir sagen, Schluss mit dem Laissez-faire, wir dulden das nicht. Und da brauchen wir dann auch solche Kampagnen, die Verständnis haben für die Polizei, für die Rettungsdienste, schlimm genug, dass wir sie brauchen. Aber wir brauchen dann auch Maßnahmen, um deutlich zu sagen, das will Gesellschaft nicht und das ächtet Gesellschaft. Und das ist auch nochmal der Vorteil auch von so einem Strafrechtsparagrafen, wo die Gesellschaft deutlich sagt, wir ächten die Gewalt gegen diejenigen, die für die Ordnung herstellen. Auch eine offene Gesellschaft braucht Ordnungskräfte.
Ich glaube, wir machen es uns mit dem Internet zu leicht zu richten über etwas. Also ich glaube, in dem Moment, ich habe letztens einen ganz klugen Spruch im Netz gelesen, da ging es darum, eigentlich sollte das Lesen von Beiträgen in der Zeitung kostenlos sein, aber das Kommentieren jedes Mal 50 Cent kosten. Ja. Das sollte man ganz anders umgangstun. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es einfach dadurch ist, dass jeder Mensch nonstop Dinge bewerten kann im Internet. Wir haben so eine fürchterliche Bewertungskultur, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden. Beiträge in jeder Form, dass es einfach den Leuten zu leicht gemacht wird, da zu richten, ohne groß darüber nachzudenken. Man kann sofort irgendwas in die Welt hinaus posaunen und ähnliches Verhalten haben wir dann eben auch auf der Straße, dass die Leute mit irgendwas unzufrieden sind, wie es im Einsatz gelaufen ist und sofort auf Kontra gehen, ohne vielleicht erstmal kurz einen Moment nachzudenken. Und sich mal zu fragen, was tue ich hier eigentlich? Das passiert einfach
nicht. Das ist auch so, dass die Beleidigungen auch vor allen Dingen zunehmen. Ja. Also dieses Pöbeln.
Ja, genau. Ich glaube aber trotzdem auch, dass der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist. Und das glaube ich auch, dieser persönliche Kontakt zwischen Polizistinnen und Polizisten und Bürgerinnen und Bürgern, aber auch zwischen ehrenamtlichen Einsatzkräften beispielsweise. Sie haben das ja auch gesagt, also dass viele Leute gar nicht mehr Zeit haben, überhaupt ein Ehrenamt zu machen oder gar nicht die Möglichkeit haben. Das heißt, wir erleben ja auch einen Rückzug von solchen Institutionen sozusagen aus der Breite der Gesellschaft. Polizei zieht sich zurück, aus Personalmangel.
Es gibt keinen Wehrdienst mehr.
Es gibt keinen Wehrdienst mehr. Also es gibt also verschiedene Faktoren, die halt eben dazu führen, dass solche staatlichen Institutionen sich eher aus der Gesellschaft zurückziehen. Und ich glaube, dass auch das dazu beiträgt, dass diese Distanz einfach größer wird und dass man dadurch vielleicht auch weniger Wertschätzung erfährt oder weniger hat oder dass einfach das Verständnis für solche Berufsgruppen irgendwo abnimmt. Weil wenn der Polizist mit dem Bürger ein persönlich gutes Verhältnis hat, ich glaube, dann funktioniert es auch in der Auseinandersetzung, in der Kommunikation.
Und es ist ja auch so ein Egoismus-Ding. Wenn ich Instagrammer oder YouTuber werden möchte, dann ist eben mein Fokus nicht auf der Gesellschaft, sondern auf mir selbst.
Genau.
Und viele, viele junge Menschen habe ich den Eindruck, dass sie stärker mit der Selbstvermarktung beschäftigt sind, als unbedingt damit für die Gesellschaft produktiv was zu tun.
Und bei der Bewertung kommt noch hinzu, es wird bewertet, ohne dass ich weiß, um was es eigentlich geht.
Ja.
Es werden polizeiliche Einsätze beurteilt im Netz, wo ich mich frage, woher wissen die Menschen, die da ein Urteil treffen, über die Gesamtzusammenhänge? Wir bemühen uns schon als Polizei, unsere Maßnahmen so transparent wie möglich zu machen, um auch den taktischen Erfolg nicht zu gefährden.
Und wer kennt eigentlich einen Polizisten noch persönlich?
Auch das kommt so, hinzu, dass dann also Werturteile gesprochen werden, wo ich mich frage, was weiß derjenige überhaupt über den Staat, wie dieser Staat funktioniert, wie funktioniert Gewaltenteilung? Polizei hebt keine Haftgründe auf, das macht ein Richter. Und da wird aber trotzdem, das wird alles an der Polizei festgemacht. Und letztendlich wird die Unzufriedenheit auch über diesen Staat dann als Projektionsfläche bei den Polizisten gesehen.
Aber dann ist die Konsequenz, dass man diese Institutionen wieder näher an die Gesellschaft heranbringen muss, wieder mehr verankern muss, wieder mehr sichtbar ist, also auch mehr Polizei in die Fläche, das Ehrenamt fördern entsprechend, dass die Leute sich auch in diesen Institutionen wieder mehr engagieren können, dass einfach diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wieder näher zusammenrücken.
Frau Hasselfeld, wo würden Sie sich denn mehr Sichtbarkeit wünschen vom Staat dann?
Also das stimmt sicherlich, was hier jetzt gesagt wurde, dass man mehr sichtbar machen muss. Aber die Sichtbarkeit alleine reicht ja noch nicht, sondern die Kommunikation unter den Menschen ist das Wesentliche. Ja. Und wenn im Internet und in den sozialen Medien eben der Fokus auf mich selbst gerichtet ist, wenn ich nicht mehr die Tageszeitungen so lese, dass ich tatsächlich umfassend informiert werde, auch über die Hintergründe, wenn der Kontakt zu im Ehrenamt auch zu Vereinen und Verbänden ja. ist. Also das, ich wünsche mir mehr menschlichen Kontakt.
Mehr menschlichen Kontakt, gut. Also auf allen Ebenen. Und man kann sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, man kann sich beim Deutschen Roten Kreuz engagieren. All das ist möglich. Vielen Dank für die Diskussion. Morgen sind wir wieder für Sie da und dann schauen wir, fragen wir, Verzicht oder CO2-Steuer retten wir so das Klima? Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dann. Tschüss.